Die Erzählung von Josef enthält nicht nur Familienstreit und Dramen, sondern den Kern dessen, wie Gottes Ziel auf Erden verwirklicht wird, ein gereiftes, herrschendes Volk. Auffällig ist, wie Josef auf Verletzung reagiert, wie er seine Macht nicht zur Selbstbefriedigung nutzt und wie er am rechten Zeitpunkt seine Stellung offenbart. Welche geistlichen Prinzipien stecken hinter diesem Verhalten und wie leiten sie uns heute in Gemeindeleben und persönlicher Nachfolge? Die Offenbarung des Erhöhten an ein reuiges Israel. In der Szene, in der Josef sich seinen Brüdern offenbart, fällt uns zuerst das gereifte Timing auf. Er wartet, bis die Prüfungen vorüber sind und die Notwendigkeit zur Rettung voll sichtbar wird. Erst dann tritt er hervor, nicht als Ankläger, sondern als Erretter, der die Familie zusammenführt und Zukunft schenkt. So heißt es: So fürchtet euch nicht, ich will euch und eure Kinder erhalten. Dieses Wort liegt nahe an der Art und Weise, wie Gottes Erscheinen sich vollendet, nicht eilfertig, aber souverän und wohltätig. Als alle Prüfungen vorüber waren und die Zeit gekommen war, offenbarte sich Josef seinen Brüdern und zeigte ihnen seine Erhöhung und Herrlichkeit. Das ist ein Bild dafür, dass Christus sich eines Tages dem Überrest Israels offenbaren wird. Die Deutung dieses Moments führt hinaus auf die kommende Offenbarung Christi an den Überrest Israels. Josefs Enthüllung ist keine zufällige Enthüllung persönlicher Macht, sondern ein restauratives Handeln, das Reue erkennt und Heilung wirkt. Wenn Christus sich einem reuigen Kern von Israel zeigt, wird dies dem gleichen Charakter folgen, erscheinen in Herrlichkeit zum Zwecke der Versöhnung und Wiederherstellung, nicht als bloße Vergeltung. Die Erkenntnis des Erlösers weckt Umkehr und Anbetung, sie ist das Ziel jener göttlichen Zeitbestimmung. So bleibt dem Leser die ruhige Gewissheit, dass Gottes Offenbarung immer heilbringend auf ein reumütiges Herz zielt und das wahre Erkenntnis in der Begegnung mit dem erhöhten Retter zur Wiederherstellung führt. So fürchtet euch nicht, ich will euch und eure Kinder erhalten. Der Blick auf Josef lädt dazu ein, Gottes Timing nicht als Leerstelle zu deuten, sondern als Ort, an dem Heil reift. Wenn Offenbarung nicht sofort geschieht, ist das kein Verzicht Gottes, sondern oft die Vorbereitung reuiger Anerkennung. Aus dieser Perspektive erwächst Hoffnung, Gottes Erscheinen bringt Wiederherstellung für das, was sich zuvor zerbrochen hat. Die Teilnahme Israels an der Herrschaft, ein Typus des Millenniums. Die konkrete Einsetzung der Brüder in die besten Landteile Ägyptens zeigt, wie Teilhabe an Herrschaft nicht nur Herrschaft über andere bedeutet, sondern zugleich Genuss und Versorgung einschließt. Josef sorgt dafür, dass seine Familie nicht bloß überlebt, sondern an den Vorräten und der Leitung teilhat, ein Bild für die prophetische Verheißung, dass Israel im kommenden Zeitalter eingegliedert und versorgt wird. In prophetischer Perspektive wird diese Teilhabe nicht nur materiell verstanden, sondern als priesterliche und lehrende Stellung innerhalb des Reiches Gottes. Im tausendjährigen Reich werden die Juden an der Herrschaft Christi teilhaben, so wie Josefs Brüder an seiner Herrschaft teilhatten. Josefs Brüder genossen in Ägypten den besten Anteil des Landes. Das ist ein Bild für das tausendjährige Reich, in dem die Juden die besten Güter der Erde genießen werden. Die Offenbarung vermittelt dieselbe Perspektive eines teilhabenden Regierens: Selig und heilig ist, wer teilhat am ersten Tod, über diese hat der zweite Tod keine Macht, sondern sie werden Priester Gottes und Christi und werden mit ihm regieren 1000 Jahre. Die Typologie wirkt hier doppelt: Josefs Brüder genießen die besten Güter und sind zugleich in die Regierung eingebunden, so ist auch die künftige Rolle Israels von Genuss und Verantwortung geprägt. Das Bild führt uns zu einer dichten Vorstellung: Teilhabe ist Geschenk und Aufgabe zugleich, eine Berufung, in Gottes gütiger Leitung treu zu dienen und zu lehren. Ermutigend wirkt die Erkenntnis, dass Gott konkrete Vorsorge trifft, nicht nur für die Bewahrung eines Volkes, sondern für seine ehrenvolle Stellung innerhalb der Geschichte. Die Aussicht auf eine gerechte Einbeziehung gibt dem Warten eine Richtung, es ist kein passives Abwarten, sondern ein Bewahrtsein im Hinblick auf das, was Gott als zukünftige Ordnung bereitet. Selig und heilig ist, wer teilhat am ersten Tod, über diese hat der zweite Tod keine Macht, sondern sie werden Priester Gottes und Christi und werden mit ihm regieren 1000 Jahre. Die Perspektive des Genießens und Regierens macht Hoffnung für ein künftiges, sichtbares Wirken Gottes in der Welt. Sie ruft zu geduldiger Erwartung und zu einer Haltung, die Gottes Plan als fürsorgliche Einbeziehung annimmt, ein Grund zur Zuversicht, dass Leid nicht das letzte Wort behält. Selbstverleugnung und göttliche Beschränkung als Bedingung der Herrschaft. Die Haltung Josefs ist bemerkenswert. Er besitzt Macht, Einfluss und die Mittel, sofort zu handeln. Dennoch übt er Zurückhaltung und ordnet sich einer höheren Zeit, einer göttlichen Absicht unter. Diese Zurückhaltung ist nicht bloßes Verzichten, sondern eine aktive Form von Gehorsam und Weisheit, die Fähigkeit, die eigene Kraft nicht zu instrumentalisieren, sondern sie dem Vollzug des göttlichen Plans zu unterstellen. Bei Christus selbst sehen wir dasselbe Paradox, er verfügte über übernatürliche Macht und hätte Engel rufen können, doch er ging den Weg des Kreuzes und der Selbstverleugnung. Wie Matthäus berichtet, heißt es, oder meinst du, dass ich nicht jetzt meinen Vater bitten könne und er mir mehr als 12 Legionen Engel stellen werde? Das Kreuz zu tragen heißt, darauf zu verzichten, das zu tun, wozu man fähig ist. Man ist befähigt und ermächtigt, alles Notwendige zu tun, um seinen Wunsch zu erfüllen, und verzichtet dennoch darauf. Ein solcher Mensch ist der Stärkste. Stärke liegt nicht darin, etwas tun zu können, sondern darin, nicht zu tun, obwohl man es könnte. Die theologische Deutung dieses Verzichts führt zu einer einfachen, tiefen Einsicht, Herrschaft, die Bestand haben soll, gründet sich in der Bereitschaft, sich von Gott beschränken zu lassen. Selbstverleugnung ist hier keine Schwäche, sondern die Form göttlicher Autorität, die nicht auf Selbstbehauptung ruht. Für das gereifte Israel wie für die Nachfolge Christi ist dies ein Muster, wahre Leitung ist geprägt von demütiger Unterordnung unter Gottes Zeit und sein Ziel der Versöhnung, nicht von der Selbstbehauptung eines Einzelnen. Das Fazit ist tröstlich, Stärke entpuppt sich oft als Beherrschung, nicht als ungebremste Aktion. In diesem Licht wird das Kreuz zur Schule einer Macht, die geduldig wartet, bis Gottes Augenblick gekommen ist und in diesem Augenblick das Heil vollendet. Oder meinst du, dass ich nicht jetzt meinen Vater bitten könne und er mir mehr als 12 Legionen Engel stellen werde? Die Betrachtung der Selbstverleugnung als Form von Stärke schenkt Zuversicht, Macht muss nicht ausgespielt werden, um wirksam zu sein. Vielmehr offenbart sich Gottes Herrschaft oft in der Beharrlichkeit des Wartens und in der Treue zur göttlichen Begrenzung, ein ermutigender Gedanke für alle, die in Geduld und Unterordnung leben. Herr Jesus, lehre uns die Kraft der Selbstverleugnung und die Geduld, unter deiner souveränen Leitung zu bleiben. Vergib uns unser Rechempfinden und schenke uns Demut, nicht zu tun, was wir könnten, wenn es deinem Zeitplan widerspricht, und erfülle unser Herz mit Sehnsucht nach deiner Offenbarung, für die Gemeinde, für Israel und für dein Reich. Amen.